Guten Abend, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute Abend die Freiburger Autorin Sterner Meinhardt vorstellen darf. Sterner kommt von der Schwäbischen Alb und lebt seit 1995 in Freiburg. Sterner spielt Instrumente ohne Noten und spricht neben ihren beiden Muttersprachen Romanes und Deutsch vier Fremdsprachen. Sterner war Teil der Sintessa-Radiosendung No Country and No Land bei Radio Dreikland. Sie schreibt Gedichte und ein Gedicht trägt die Zeile No Country and No Land, also das war titelgebend für die Redaktion. Kostproben aus den Gedichten gab es bereits zweimal in der Reihe Sterner and Friends, in Wieselfeld und in der Innenstadt. Ich beginne mit einer kurzen Frage: Wie kam es zu dem heutigen Prosatext mit dem klingenden Namen Arie des Todes, Sterner?
Die Arie des Todes ist eigentlich speziell für diesen Abend entstanden. Ich hatte so ungefähr einen Monat Zeit dafür und habe das Buch Feder gelesen und ich dachte, ja, ich könnte vielleicht von meiner Herkunft auch mal was erzählen.
Vielen Dank. Wir hören deinen Text, Arie des Todes.
Punkt genau zum Frühlingsanfang 1978 erblickte ich in Ulm an der schönen blauen Donau das Licht der Welt. Zu dieser Zeit war Helmut Schmidt deutscher Bundeskanzler und Jimmy Carter der 39. US-Präsident. Das Wort des Jahres war konspirative Wohnung und ein Liter Benzin kostete 0,88 deutsche Mark. Als Jüngere von zwei Töchtern hatte meine Familie mich in ihrer Mitte willkommen geheißen. Meine Mutter hatte für mich den Namen Elliot ausgewählt, nach Elliot von Karajan, der Ehefrau des österreichischen Dirigenten Herbert von Karajan. Doch dieser Name wurde damals von der zuständigen Behörde nicht als weiblicher Vorname anerkannt, was dazu führte, dass ich nicht Elliot genannt wurde, sondern Ninon. Das ist die französische Form von Nina. Ninon, lach mir einmal zu, ist der Titel eines Liedes aus dem Film Ein Lied für dich aus dem Jahr 1933. Und vor Jahren hat mir mal jemand erzählt, dass die Ehefrau von Hermann Hesse auch Ninon hieß. Doch die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, nennen mich Sterner. Wie fast alle Mitglieder meiner Familie trage auch ich einen Sinti-Namen, der hauptsächlich von meiner Familie, Freunden und Verwandten verwendet wird. Aber auch meine Nicht-Sinti-Freunde kennen mich alle nur als Sterner. Diesen Namen hat mein Vater für mich ausgesucht. Ich mag ihn, er macht mich zum Star. Aufgewachsen bin ich in einem kleinen schwäbischen Dorf namens Jebenhausen. Es grenzt südlich an Göppingen, liegt etwa 40 Kilometer östlich von Stuttgart und zählt ca. 4000 Einwohner. Der westliche Teil des Dorfes liegt auf einem Hügel und wenn man von Süden nach Jebenhausen hineinfährt, sieht man von weitem schon die Turmspitzen der katholischen und der evangelischen Kirche. Und oben im angrenzenden Wald steht ein hoher Wasserturm. Klingt nicht gerade spektakulär, ist es auch nicht. Aber es ist der einzige Anblick auf der Welt, der in mir dieses warme Gefühl hervorruft, bei dem man weiß, dass man zu Hause ist. Bis 1984 besuchte ich als Katholikin den evangelischen Kindergarten des Dorfes. Unüblich. Aber der katholische war zu dieser Zeit so voll besetzt. Mich störte das nicht. Ich kannte den Unterschied sowieso nicht. Und meine Eltern, beide überzeugte Katholiken, aber dennoch ziemlich freigeistig, störte das auch nicht. Bei uns zu Hause wurde ausschließlich Romanes gesprochen und ich kann mich nicht erinnern, jemals bewusst Deutsch sprechen gelernt zu haben. Die deutsche Sprache ist mir von Anfang an einfach so zugeflogen, akzentfrei, mit allerhöchstens einem ganz winzig kleinen schwäbischen Dialekt, den ich aber ganz schnell abgelegt hatte, als ich vom Schwäbischen ins Badische zog. Unsere Nachbarn in Jebenhausen waren ein nettes Senioren-Ehepaar. Für mich sind sie bis heute Sinnbild schwäbischer Lebensart. Der Mann kümmerte sich täglich mit Hingabe um den großen Garten, der an unseren grenzte. Und ich übertreibe kein bisschen, wenn ich sage, dass es in seinem Garten keinen Grashalm gab, den er höher wachsen ließ als einen anderen. Ich saß auf meiner Schaukel und schaute ihm beim Gärtnern zu. Und er gärtnerte und schaute mir beim Schaukeln zu. Manchmal winkten wir uns zu und er fragte mich, wie es mir ginge und was sonst noch so los wäre. Ich erzählte nicht viel, denn er war ziemlich schwerhörig und glücklicherweise stellte er hauptsächlich rhetorische Fragen. So musste ich nicht laut und umständlich antworten, sondern konnte die Gespräche mit Kopfnicken und Kopfschütteln prima bewältigen. Bei seiner Frau gab es die besten Pfannkuchen überhaupt und dazu selbstgemachten Apfelkompott. Unvergesslich lecker. Sie trug schneeweiße, gestärkte und akkurat gebügelte Schürzen und ratschte gern mit meiner Mutter im Garten. Manchmal rief sie mich an den Zaun, um mir ein paar Kaugummis oder Bonbons herüberzureichen. Es kam sogar vor, dass sie mir ein 2-D-Mark- oder 5-D-Mark-Stück in die Hand drückte. Einige Male ging ich damit zum Bäcker am Ende unserer Straße und kaufte mir Eis und Limonade, aber meistens machte ich mit dem Geld, was alle Schwaben mit ihrem Geld machen. Ich sparte es. Als Grundschülerin war ich eher mittelmäßig. Ich langweilte mich im Unterricht und für Hausaufgaben interessierte ich mich sowieso nicht. Stattdessen schwang ich mich lieber auf mein rotes BMX-Rad mit den gelben Reifen und erkundete die Gegend. Viel zu entdecken gab es aus meiner heutigen Sicht dort wirklich nicht. Aber ich suchte ja nichts und wer nichts erwartet, wird auch nicht enttäuscht. Immer mehr und immer besser lernte ich das Dorf und die darin lebenden Menschen kennen. Damit war ich im Vorteil. Denn niemand von ihnen wusste, dass sich 2 Sinti-Familien in ihrer Mitte befanden. Rein äußerlich unterschieden wir uns kaum von den anderen Dorfbewohnern. Meine Eltern waren selbstständige, fahrende Kaufleute und recht erfolgreich. Wir wohnten in einem schönen Haus mit Garten und 2 Autos in der Garage. Selbst unser Wohnwagen fiel nicht besonders auf. Es war nicht der einzige im Dorf. Mein Vater ist ein stiller und ruhiger Mann, sehr in sich gekehrt und leise und ein begnadeter Handwerker. In einem unserer Kellerräume hatte er sich eine kleine Werkstatt eingerichtet, worin er Antiquitäten restaurierte. Seine Arbeit war sehr gefragt und dadurch war er im ganzen Umkreis ziemlich bekannt und beliebt. Manchmal ging ich zu ihm, um ein bisschen mit dem Werkzeug und den Hobelspänen zu spielen. Er zeigte mir, wie man Nägel richtig einschlägt und einen geraden Schnitt sägt. Und einmal bauten wir zusammen ein Holzschwert und eine Zwille für mich. Auch ich unterschied mich äußerlich kaum von meinen Klassenkameraden. Ich schnitt meine sehr langen Haare ab. Statt der erlaubten 2 ließ ich mir 3 Ohrlöcher stechen. Probierte Zigaretten, auch mal Alkohol aus, rebellierte gegen meine ganze Umgebung, fand Jungs plötzlich nicht mehr so doof und bekämpfte mit allen mir zur Verfügung gestellten Mitteln meine Pickel. Ein völlig normaler Teenager mit vielleicht ein paar unüblichen Extras. Wie zum Beispiel die Sprache Romanes, die in keinem Buch der Welt zu lernen ist und bei der man, wenn nötig, sicher gehen kann, dass nur Sinti und Roma etwas verstehen. Oder auch die Musik, während bei Gleichaltrigen die Songs von Michael Jackson und Madonna hoch und runter gespielt wurden, interessierte ich mich für Giacomo Puccinis Oper Tosca. E luce van le stelle, was so viel heißt wie und es funkeln die Sterne, war eine meiner Lieblingsarien. Jedes Mal, wenn ich sie hörte, erschien mir alles, was sonst groß und wichtig, nur noch klein und nichtig. Mein Spielzeug bestand hauptsächlich aus Musikinstrumenten. Ich hatte zu jeder Zeit freien Zugang dazu. Meine Sinti-Freunde und ich spielten auf den unterschiedlichsten Musikinstrumenten Jazzstandards und Improvisationen, ohne dass einer von uns auch nur eine einzige Note lesen konnte. So etwas wie Notenhefte gab es bei uns nicht. Wer Ohren hat, braucht keine Noten, hieß es. Ja, wir hatten Ohren. Was wir nicht hatten, waren Großeltern. Fast jeden Montagmorgen erzählten meine Klassenkameraden von ihrem Superwochenende bei den Großeltern. Es hörte sich toll an. Dort gab es extra Taschengeld, Schokoladenpudding zum Nachtisch und man durfte lang aufbleiben und fernsehen. Ich konnte bei diesem Thema nicht mitreden. Und so blieb ich ruhig und fragte mich, warum ich keine Großeltern hatte. Um genau zu sein, habe ich nur eine sehr verblasste Erinnerung an den Vater meiner Mutter. Mir fiel auf, dass überhaupt nur wenige Sinti-Kinder Großeltern hatten. Und die Omas und Opas, die es gab, hatten fast alle eine Gemeinsamkeit. Eine ziemlich komische, unschöne Tätowierung am Unterarm. Ein großes Z und ein paar Ziffern dahinter. Das sah irgendwie skurril aus. Ich wurde nicht müde, meine ganze Familie, alle Verwandten und Bekannten nach dem Verbleib der Eltern meiner Eltern zu fragen. Mit der Zeit trug ich immer mehr Informationen zusammen, bis ich sie kannte, die Geschichte der Hölle auf Erden. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden ich Erzählungen über Konzentrationslager zugehört hatte. Teilweise waren sie so grausam, dass sie mir fast unrealistisch erschienen. Meine Vorstellungskraft reichte oft nicht aus, um mir die Gräueltaten vom Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau vorstellen zu können. Unter anderem soll es dort einen Arzt gegeben haben, der anstatt den Menschen zu helfen, die Augen meiner Vorfahren in Gläser sammelte, der Menschen aneinander festnähte, nur aus dem Grund, um zu sehen, ob sie überlebten, wenn er sie wieder auseinanderriss. Ich empfinde es als falsch, diese Person Arzt zu nennen. Und genauso als falsch empfinde ich es, ihn Mensch zu nennen. Bei einer allgemeinen Internetrecherche fand ich heraus, dass Soldaten der Roten Armee bei der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 noch 7.500 Überlebende und 650 Leichen vorgefunden hatten, sowie mehr als 800.000 Herrenanzüge, fast genauso viele Damenkleider, 44.000 Paar Schuhe und 7,7 Tonnen menschliches Haar. Meine Großeltern mütterlicher und väterlicherseits wurden zunächst nach Köln in das NS-Lager Schwarz-Weiß-Platz Bickendorf verschleppt. Diesen Platz hatte die Stadt Köln 1934 und 1935 errichtet als sogenanntes Zigeunerlager. Es war Ausgangsort für Deportationen in die Konzentrationslager. Mein Vater wurde 1940 in Köln geboren. Von Bewohnern einer heutigen Kölner Sinti-Siedlung habe ich erfahren, dass um einen ungefähren Überblick über Leben und Tod innerhalb ihrer Familien zu haben, die Leute eine mündliche Abmachung trafen, die besagte, dass jeder, der überleben würde, nach Köln zum Schwarz-Weiß-Platz zurückkehren sollte. Die Familie meiner Mutter wurde von Köln aus direkt in das damals gerade eingerichtete Ghetto Radom deportiert. Auf engstem Raum zusammengepfercht und unter unmenschlichen Lebensbedingungen befanden sich 33.000 Insassen darin. Im Herbst 1941 kam durch die Geburt meiner Mutter noch eine weitere Insassin dazu. Im August 1942 wurde das Ghetto Radom im Rahmen der Aktion Reinhard mit äußerster Brutalität geräumt. Circa 24.000 Menschen wurden ins Vernichtungslager Treblinka deportiert und dort mit Giftgas ermordet. Von den 4.800 Personen, die in Radom zur Zwangsarbeit bestimmt worden waren, erlebten nur wenige das Kriegsende. Dank Gottes Gnade gehörten meine Großeltern, mein Onkel, meine Tante und meine Mutter zu den Überlebenden. Die Familie meines Vaters hatte leider weniger Glück. Wohin genau sie nach Polen verschleppt wurden, konnte ich nicht herausfinden. Es gibt längst keine Zeitzeugen mehr, die sich daran erinnern könnten. Mein Vater war 2 Jahre alt und seine beiden Geschwister etwas älter, als ihre Mutter ermordet wurde. Als sie eines Tages zusammen mit ihrer Schwester losging, um etwas zu essen zu kaufen, wurden beide von der SS erschossen. Einfach so, grundlos aus dem Leben gerissen. Zwei junge Mütter, die wegen der Mordlust eines SS-Mannes sterben und ihre Familie zurücklassen mussten. Wie sehr hätte ich meinem Vater eine Mutter gewünscht und auch mir eine Großmutter. Ich fühle mich um sie betrogen und die Lücke, die sie hinterlassen hat, wird für immer unausgefüllt bleiben. Doch hat sie ihren drei Kindern, fast 20 Enkeln und unübersichtlich vielen Ur- und mittlerweile Ururenkeln etwas hinterlassen, das wir alle wie einen wertvollen Schatz hüten, unseren Familiennamen. Ich selbst werde zur Erinnerung an meine ermordete Großmutter den Namen Meinhard stolz durch mein ganzes Leben tragen. Auch nach Kriegsende war das Leben der Sinti in Deutschland alles andere als einfach. Wer überlebt hatte, war gebrochen, krank und traumatisiert. Kaum jemand hatte ein langes Leben gehabt. Die meisten starben an den Folgen des Krieges. Selbst Sinti, die nach dem Krieg geboren wurden, berichten, dass sie in den 1960er und 70er Jahren keinen Zutritt zu öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel Kinos und Theater hatten und dass sie bestimmte Lokale nur als Musiker betreten durften. Sie hatten ständig Angst vor der Polizei und Behörden, da die gleichen Beamten, die sie erst in den Tod schicken wollten, immer noch auf ihrem Amtsstuhl saßen und ihnen jetzt erklärten, dass es keine Entschädigung für sie gab. Deutsche Pässe gab es auch keine. Zigeuner waren staatenlos und nur geduldet. In den Schulklassen bildeten sich meistens zwei Gruppen. Natürlich mussten die Zigeunerkinder in den hinteren Bänken sitzen. Erst 1982 wurde der Völkermord an Sinti und Roma offiziell anerkannt. Diskriminierung, Vorurteile und Demütigungen gehörten zu jeder Zeit zum Alltag der Sinti und Roma. Ihr Zusammensein, Zusammenhalt und ihre gegenseitige Unterstützung macht die ständige Abwertung von außen für sie erträglicher. Auch ihre Musik tröstet sie über so manchen Tiefpunkt hinweg. Sie ist nicht nur Mittel zum Verdienen des Lebensunterhaltes, sondern auch zum Ausdruck von Gefühlen und Sehnsüchten. Und nicht selten auch als einzige Sprache, mit der sie sich in der Mehrheitsgesellschaft Gehör verschaffen können. Als ich in den 90er Jahren in die Freiburger Sinti-Siedlung gezogen bin, war das für mich auch eine neue Erfahrung. Einerseits war es toll, ein Teil der großen Gruppe zu sein, und andererseits, wenn einer aus der Gruppe sich schlecht verhielt, wurde ich automatisch mitbeschuldigt. Diese automatische Mitschuld ist etwas, womit ich auch heute noch nicht wirklich zurechtkomme. Leider gibt es kaum eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Oft habe ich das Gefühl, in fast allen Lebensbereichen für den halben Lohn die doppelte Leistung bringen zu müssen. Das Wirksamste dagegen erscheint mir, ist, sich eine dicke Haut zuzulegen und so viele Pfeilspitzen wie möglich darauf abprallen zu lassen. Dennoch ist das Leben der Sinti und Roma in Deutschland nicht nur negativ geprägt. Ich denke, dass sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten politisch und auch gesellschaftlich schon einiges zum Positiven geändert hat. Natürlich müssen wir zu jeder Zeit wachsam sein, um Hass, Gewalt, Gier und Rassismus sofort zu erkennen und zu bekämpfen. Mein Leben ist von der deutschen Mehrheitsgesellschaft gleichermaßen beeinflusst wie von der Sinti-Community. Heute trage auch ich nur akkurat gebügelte Kleidung und Unordnung stört mich ungemein. Ich lebe ziemlich minimalistisch und die deutsche Bürokratie und Pünktlichkeit weiß ich sehr zu schätzen. Aber ich sitze auch gerne am Lagerfeuer, lasse mich von der Vielfalt meines bunten Volkes inspirieren. Freue mich, wenn meine Mutter sonntags ein typisches Sinti-Essen kocht. Und natürlich nicht zu vergessen, reise ich gern mit dem Wohnwagen herum. Quer durch ganz Europa, am liebsten am Meer. Ich liebe es, abendliche Strandspaziergänge zu machen. Und dabei sehe ich mir die Sonnenuntergänge an. In der Weite des Meeres erscheint mir alles, was sonst groß und wichtig, nur noch klein und nichtig. Und wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwunden ist, schaue ich in den Himmel und es funkeln die Sterne. E luce van le stelle.
Vielen Dank, liebe Sterner, für die Lesung, die Erstlesung des autobiografischen Textes Arie des Todes. Ein bewegender Text. Wie fühlst du dich jetzt nach der Veröffentlichung hier vor diesem Freiburger Publikum?
Ja, ganz gut, ja. Befreit. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen allen gefallen.
Hast du ein Familiengeheimnis preisgegeben? War das etwas, was du noch nicht erzählt hast?
Ich würde es nicht Familiengeheimnis nennen, aber ich habe es wirklich noch nie erzählt. Und eigentlich hätte ich es schon früher erzählen sollen. Es ist jetzt so, dass meine Eltern nicht mehr sehr jung sind. Und ja, bevor es zu spät ist, dachte ich, ich schreibe es auf.
Deine Eltern kennen den Text?
Stellenweise, ja.
Ja, vielen Dank. Ich finde, die literarische Form ist sehr schön gelungen, auch in so kleinen Textbildern, wo sich zum Beispiel die Glücksschaukel der jungen Sterner spiegelt, die zum Nachbar hinschaukelt und wieder zurückkommt. Eine Mir kamen sehr viele Fragen und ich wünsche mir eigentlich auch sehr viele weitere Textteile, die da anknüpfen an diesen sehr schönen Text. Was mich erschüttert hat, ist eigentlich die Tatsache der Tarnung. Also du hast auf der Schwäbischen Alb gewohnt, in Ebenhausen. Und war es tatsächlich so, dass, wie du beschrieben hast, die Umgebung wusste nicht, dass ihr Sinti-Familien, zwei Sinti-Familien seid. Und da würde mich interessieren, also was heißt das eigentlich? Heißt es, dass es so einen offensichtlichen Antiziganismus gab, dass es sicherer ist, sozusagen sich nicht zu outen, nicht sichtbar zu sein als Sintessa?
Es konnte keinen Antiziganismus geben, weil sie nicht wussten, dass wir Sinti waren. Ja, meine Eltern haben mir gesagt, sag's lieber nicht. Das könnte Schwierigkeiten geben. Und bevor es so kommen sollte, vermeiden wir es lieber, indem wir eben ruhig sind. Und äußerlich sind wir nicht aufgefallen. Es war angenehm, so wie es war. Und wir haben keinen Grund, das zu ändern.
Das heißt, in der Schule habt ihr auch nicht Romanes gesprochen, sondern nur zu Hause?
Ich war das einzige Sinti-Kind im ganzen Umkreis. Aber nein, wir hätten wahrscheinlich nur Deutsch gesprochen.
In der Vorstellung von dem Text jetzt kommt eigentlich raus, dass du so ein richtiger Tomboy warst, also ein Mädchen, das eher forscht ist und Dinge tut, die auf der Schwäbischen Alb eher Jungs machen, also mit dem Geländerad rumrasen, BMX-Rad, mit dem Vater ein Schwert bauen, Sägen hämmern. Ich bin überrascht von der Selbstverständlichkeit und auch von dieser liberalen Offenheit deiner Eltern und frage mich, gab es da auch andere Momente, also dass deine Mutter mal gesagt hat, zieh mal ein schickes Kleid an oder mach mal deine Haare oder so? Oder war das Teil der Rebellion, von der du auch schon geschrieben hast, ein Ohrloch mehr und Haare ab?
Ehrlich gesagt habe ich nicht darüber nachgedacht, ob das Jungs oder Mädchen machen. Ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Und natürlich, wie jedes Mädchen, musste auch ich sonntags das Sonntagskleidchen anziehen und die unbequemen Schuhe. Und war froh, wenn es dann Abend war, dass ich es wieder ausziehen konnte. Und ja, ich habe gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ob das Fahrradfahren war, ich habe auch Fußball gespielt, aber ich habe auch mal Puppenwagen eine Weile verbracht.
Alle Register gezogen.
Ja, alle Register gezogen, ja. Mache ich übrigens heute noch.
Und eckst auch immer noch an, oder?
Ja, hier und da schon, aber ich finde gerade das interessant. Sonst wäre es sehr langweilig.
Nochmal zum Text. Du begibst dich in deinen Text auf die Spurensuche des Poraimos in deiner Familie. Das ist sicherlich ein schmerzhafter Prozess. Bist du jetzt für den Text auch nochmal auf die Suche gegangen? Hast du das Gespräch gesucht mit deinen Eltern? Das Ausmaß, du hast es auch angerissen, ist unglaublich. Also es gab tatsächlich fast gar keine Entschädigungszahlung. Es gab ganz am Ende für die letzten 15 noch eine Entschädigungssumme von 2.500 D-Mark, war das glaube ich noch, oh, vielleicht war es auch Euro. Dieser Skandal wirkt bis heute nach, auch in der Community. Was sagt deine Familie dazu? Ich finde, dass du das im Text sehr versöhnlich löst, indem du sozusagen die Leerstelle deiner Großmutter beschreibst und deine Sehnsucht, auch das, was dir genommen wurde. Gibt es auch, sage ich mal, Forderungen oder was sollte die Mehrheitsgesellschaft tun? Was sollten wir als TäterInnengesellschaft tun?
Naja, ich kenne so dieses Beispiel, dass heutzutage sind viele Menschen in meinem Alter oder jünger auf der Suche nach irgendwelchen jüdischen Vorfahren oder auch nicht. Und ich denke, selbst wenn man sie findet, man kann ihnen nicht mehr helfen. Die Zahl 6 Millionen und 500.000 Sinti und Roma, die werden ewig über Deutschland schweben. Aber Es gibt heute noch genug Sinti und Roma, genug Juden, die jetzt Unterstützung bräuchten, die Sicherheit bräuchten und die man einfach leben lassen kann, wie sie es wollen. Es zählt jetzt der lebende Mensch. Für die Toten können wir nichts mehr tun, aber für die Lebenden viel.
Ich würde an dieser Stelle Paul Brodowski bitte nochmal auf die Bühne bitten. Wir machen eine kurze Übergangsfrage und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, aus dem Publikum Fragen zu stellen. Ich sage jetzt mal ganz radikal, Paul, du stehst mit deinem Roman auf dieser Täter-Großvater-Seite, auch eben an einer Exekution beteiligten Onkel. Auf deiner Recherche triffst du das, wenn ich spoilern darf, auf diese furchtbare Geschichte. Kein Täter ohne Opfer. Hast du auf deiner Recherchereise auch Opfergruppen in den Blick genommen? Man kommt ja quasi auch nicht drum herum, wenn man sich so intensiv da reinrollt.
Ich habe tatsächlich mich jetzt erstmal sozusagen versucht, diesen Täterkomplex sozusagen aufzuarbeiten und mich erstmal darauf fokussiert, was sozusagen die, das ist sicherlich auch wie so ein dunkler Fleck, dass sozusagen auch diese jüdische Opfergeschichte viel präsenter ist in der deutschen Gegenwartsgeschichtsschreibung und dass es dann sozusagen noch so ein bisschen so weitere Momente gibt. Ich habe mich im Rahmen von einem Theaterprojekt im Vorfeld, und das war sicherlich auch sozusagen ein bisschen, das war hier in Freiburg ein Projekt, das ich gemacht habe, am Stadttheater, mich mit Euthanasie beschäftigt und dazu recherchiert und ein Projekt erarbeitet. Also es gibt sozusagen eine allgemeine gewisses Wissen darum und so, aber sicherlich, das wäre sicherlich etwas, was man noch auch noch besser hätte machen können oder sozusagen auch eine Dimension, die man hätte noch aufhalten können. Ja.
Danke. Also die Frage gilt auch uns allen, haben wir als Mehrheitsgesellschaft genug getan? Im Moment sind ja die Postkolonial-Debatten das erste Mal groß, das ist auch sehr wichtig und auch sehr lange überfällig. Aber ich frage dich nochmal, Sterner, forderst du mehr Sichtbarkeit, braucht es Geld? Ich meine, das ist auch eine Klassenfrage. Wir haben bei dir jetzt auch gehört, es ging sehr bei der NAPOLA um diese Elite-Schulung und auch Elite einer Rasse unter sozusagen der Voraussetzung der Ausmerzung der anderen und der radikalen Vernichtung anderer Menschengruppen. Haben wir das überwunden oder haben wir das, was fehlt da noch? Und ich frage dich, Sterner, tatsächlich, du kannst jetzt ganz radikal und frei hier sagen, was dir fehlt und du kannst vielleicht auch nochmal was jetzt sagen, vielleicht kann man es auch nochmal verknüpfen mit Herkunft. Also ist jetzt Herkunft Flensburg, Herkunft Jebenhausen auf der Schwäbischen Alb. Ist das Teil dieser Herkunftsreihe? Also kommen, ist es tatsächlich wichtig, von welchem Ort wir kommen? Oder ist es vielleicht auch die Zugehörigkeit einer Vernichtungsgeschichte, Überlebensgeschichte und einer Täterfamilie? Und dann öffnen wir tatsächlich ans Publikum. Drei Fragen werden genommen und dann ist der offizielle Teil vorbei.
Ja, also ich wünsche mir natürlich, dass Klischees sich in Luft auflösen, dass man mich und mein Volk nicht sieht als diebische, bunt gekleidete, goldtragende, ungewaschene Person, was auch immer das Klischee ist. dass man mir nicht nur zuhört, wenn ich gerade Musik mache. Und ja, als Teil der Gesellschaft aufgenommen zu werden. Das, und nicht als besonders gut oder besonders schlecht, einfach als Mitglied, als Teil von. Das würde ich mir wünschen. Einfach dazu zu gehören, mittendrin.
Genau, nochmal zu der Frage. Ich glaube, dass diese Klassenfrage eben auch wichtig ist, irgendwie nicht aus dem Blick zu verlieren. Und es gibt also Untersuchungen, dass von diesen Schülern, es waren eigentlich nur, also nur Jungs, es gab eine Mädcheneinrichtung auch, aber eine von 30, aber sonst nur Jungs an diesen Napolas. Und dass es da dann tatsächlich auch so Karrieren gab und sozusagen, ich glaube, also diese Bildungsförderung, natürlich gab es vorher auch wurden sozusagen irgendwie gute Schüler ausgewählt und so weiter. Und das hat natürlich dann irgendwie auch diese Leute, die dann so geprägt worden sind, weiter in ziemliche Positionen gespült. Und sozusagen, die haben auch weiter dann Einfluss gehabt und ausgeübt. Und das ist sozusagen, auch das ist, glaube ich, teilweise noch nicht gut aufgearbeitet. Und auch da sozusagen auf der anderen Seite eben, das ist diese, also ich habe das auch in der Form jetzt in Bezug auf Sinti zum ersten Mal gehört, wie spät diese Entschädigungszahlung und also fast gar nicht quasi geflossen sind und das ist wirklich beschämend, wie das sozusagen nicht im Bewusstsein ist und genau, ich wollte noch abschließend vielleicht sagen, dass ich den Text sehr stark fand, sehr berührend und eben in diesen Details und in den schönen kleinen, also diesen Bogen, den der Text macht von der eigenen Kindheit und dann diesen Fragen nach dieser Lücke und daraus so ausfalten diese eben dann auch Zahlen und klaren Fakten und genau, wo dann so in der Gegenwart ankommt. Ich fand das, also mich hat das sehr berührt. Ich weiß nicht, ging für euch vielleicht auch so.
Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Bitte sehr.
Also ich möchte jetzt an dich, Paul Butowski, eine Frage stellen, aber ich möchte dazu erstmal sagen, Sterne und ich kennen uns sehr gut und mir war der Hintergrund ihrer Geschichte auch schon bekannt. Ich habe mal so nachgerechnet, ich bin ungefähr 10 Jahre älter, mein Vater war tatsächlich ungefähr 8 Jahre jünger als dein Vater, das heißt, er hatte wirklich die Gnade der späten Geburt und bei mir gibt es diese Auseinandersetzung mit den Großvätern und Müttern, aber mehr den Vätern, die sind aber gestorben zu einer Zeit, wo ich als Erwachsene denen gar keine Fragen mehr stellen konnte, das heißt, dieser Gegenstand der biografischen Recherche, das ist ja eine andere Generation und für mich auch viel einfacher, als wenn ich mich mit meinem Vater und meiner Mutter in dieser Form auseinandersetzen müsste. Und für mich ist da auch die Frage, wie war das für deine Eltern, dieses Buch, und für deine Geschwister? Weil das ist ja schon auch sehr, also du legst ja wirklich richtig was offen, so.
Naja, genau, wir haben ja heute nicht so viel gesprochen, aber bei anderen Lesungen ist da sehr viel Thema, sozusagen diese Differenz zwischen Ich-Erzähler und der Figur, also dieser Figur und mir. Und an dieser Differenz halte ich auch ein Stück weit fest. Ich bin zum Beispiel nicht in Flensburg aufgewachsen, aber genau, das macht nichts. Kann man denken, wenn man das Buch liest, genau, aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Aber genau, also das ist nicht eins zu eins ich, aber es hat eine große Nähe natürlich und deshalb trägt dieser Ich-Erzähler auch meinen Namen, also es ist eine Autofiktion, nennt man das ja. Das heißt, es ging mir auch darum, diese Frage, was ist eigentlich in meiner Familie jetzt so in der Tätergesellschaft oder in der deutschen Dominanzgesellschaft, diese Frage auch aufzuwerfen anhand dieses, dass es eben nicht ein fiktionalisierter Text ist, den man irgendwie so wegschieben kann und sagen, naja gut, da hat sich jemand sowas zusammengereimt, sondern dass dieser Bezug immer deutlich wird. Trotzdem ist es natürlich Also wenn jetzt die Frage nach, wie geht es den meinen Eltern konkret und meinen Geschwistern damit, es gab sehr viele Gespräche, die ich führen musste oder geführt habe vor der Veröffentlichung, bevor der Text sozusagen auch in Druck ging. Und es gab innerhalb dessen eben auch sozusagen einen Vermittlungsprozess, wo ich deutlich gemacht habe, warum mir das wichtig ist, das so offen zu legen. Eben weil viel zu wenig darüber gesprochen worden ist in der, bislang und nachgeschaut worden ist und eben es diese Spaltung gibt von diesem ritualisierten Gedenken zu den Tagen, die auch wichtig eine gewisse Funktion hat, aber eben teilweise, glaube ich, auch schwierig ist, weil es eben so ein Gedenkritual oder Max Czollek nennt es Gedächtnistheater gibt von sozusagen diesen Gedenkritualen, die dann absolviert werden. Danach geht man ganz traurig nach Hause und fühlt sich besser, aber sozusagen das konkrete Nachdenken findet viel zu wenig statt und das daraus resultiert, die daraus resultierende Verantwortung oder auch was du Sterner sagtest, was ich total richtig finde, ist einfach diesen Blick auf das Jetzt und auf die lebenden Menschen zu richten. Also das, was kann man daraus für die Gegenwart ziehen? Das ist ja das Entscheidende. Es bringt auch nichts, sich sozusagen in die Vergangenheitsbetroffenheit zu stark so hineinzubegeben, sondern muss irgendwie aktiv werden in der Gegenwart, Rassismus bekämpfen und vielleicht Bewusstsein mehr schaffen. Und das ist, glaube ich, ein dauernder Prozess. Jetzt habe ich die Frage vielleicht noch nicht voll beantwortet, aber...
Danke. Ja. Wir machen noch... Eine Frage, Milena.
Ja, mein Name ist Paula Feike. Ich bin Deutsch, auch aus der Mehrheitsgesellschaft, aus der Tätergesellschaft. Ich habe leider nicht alles mitbekommen. Mir ist gerade was aufgefallen bei den Nachfragen von Jenny, dass ich sage jetzt Paul, dass ja, du eben gefragt wurdest, hast du dich mit den Opfern beschäftigt? Und du meintest, nee, hast du nicht. Und dass das vielleicht irgendwie noch aussteht. Und dann auch gesagt, dass dich das schockiert hat, mitzubekommen, wie Sinti und Roma in Deutschland nach 1945 behandelt wurden. Und mir ist das gerade total aufgestoßen tatsächlich, weil das für mich ganz typisch deutsch irgendwie ist, dass man sich, man sagt dann, der böse Täter, aber die Opfer bleiben so namenlos und bleiben so eine Masse und das ist so eine Ignoranz gegenüber diesen Menschen, diesen Individuen und das ist einfach etwas, was mir immer wieder auffällt, so wichtig die Auseinandersetzung mit den Tätern ist und der eigenen Verflochtenheit in die ja, also ne, wir als Nachkommen, was für ja, Nazi-Gedanken wir einfach noch in uns tragen, wie wir reproduzieren. Und ich glaube, ich finde es total richtig, was Sterner gesagt hat, was du gerade auch nochmal gesagt hast, dieses, ey, es geht ums Jetzt, es geht um, wen behandeln wir heute, wie und warum. Aber es geht schon auch darum, finde ich, mal den Blick zu weiten und nicht nur zu sagen, die 6 Millionen, die 500.000, sondern so, ey, das waren Menschen, das waren vielleicht Nachbarn, das wären vielleicht Nachbarn gewesen, also da nicht stehen zu bleiben, also vielleicht Buchteil 2, ich weiß es nicht, mich würde sehr interessieren, wer waren die Exekutierten deines Onkels? Das eigentlich nur als Anmerkung, weniger als Frage, dankeschön.
Ich finde, das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Wenn es in Ordnung ist, würde ich das... Ich
würde gerne dazu, weil ja. Das so ja. Auch ein bisschen als Vorwurf jetzt im Raum steht, was
sagen. Ach so, ja, okay. Wir machen, Entschuldigung.
Genau, also es gibt eine Passage in dem Text, ich habe jetzt sozusagen zu Sinti und Roma nicht recherchiert und das ist sozusagen auch nicht die Opfergruppe, die jetzt konkret, was diesen Onkel angeht, sozusagen Opfer geworden ist, sondern... genau, aber was ich gemacht habe, ist sozusagen anhand, es gibt diesen Geburtsort meines Vaters, der dann ab 1930 Treuburg hieß, davor Marabowo hieß und heute Olecko heißt, in Polen, in Masuren liegt und damals in Ostpreußen lag. Dort gab es eine jüdische Gemeinde und zu dieser es gibt sozusagen dann diese vertriebenen Verbände, die so ultrakonservativ sind und so weiter die sich eben um diese sozusagen beispielsweise dieses jüdische Erbe dieses Ortes nicht kümmern. Das ist etwas, was ich in dem Buch auf jeden Fall untersucht habe, wo ich recherchiert habe, wo ich sozusagen auch alle Namen recherchiert habe und viele dieser Namen aufzähle und einzelne Schicksale recherchiert habe und davon erzähle. Also es gibt sozusagen, und das ist etwas, was eben sonst so in sehr versteckten Quellen nur vorhanden ist und wo ich auch Quellen zusammengetragen habe, im Sinne von Say Their Names, so diesen Impuls zu folgen, anhand dieses Ortes, wo dieses Geschehen, dieses Tätergeschehen meines Onkels stattgefunden hat. Das gibt es in dem Text schon, sozusagen. Ich glaube, man kann nicht mit jedem Text immer dann alles sozusagen aufrollen. So. Aber trotzdem finde ich die Kritik berechtigt und genau, es ist wichtig, das auch immer wieder zu sagen, in den Blick zu nehmen und sicherlich an dem Buch auch nicht alles perfekt so. Kann man sicherlich auch noch besser machen.
Vielen Dank. Ich möchte den offiziellen Teil jetzt schließen, einfach aufgrund der Uhrzeit. Wir könnten, glaube ich, noch ein bisschen weitersprechen. Wir sind aber weiterhin hier. Sterner und Paul sind auch noch anwesend. Paul kann gerne Bücher signieren. Sterner ist jetzt kurz im Gespräch mit der Badischen Zeitung, ist danach aber auch für Gespräche bereit. Ja. Oder du kannst dann sagen, wie weit. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihr und Euer Interesse. Danke, dass ihr alle gekommen seid und tragt es weiter. Und genau, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Vielen Dank.